Liebe Freunde, es gibt viele Sprüche und Redensarten, bei denen man nicht so richtig weiß, wer die eigentlich als erster losgelassen hat und wo die herkommen. Also zum Beispiel, wer andere an der Grube gräbt, ist selber Bauarbeiter. Oder wir sind zu allem fähig, aber zu nichts Vernünftigen zu gebrauchen. Oder wer heute den Kopf in den Sand steckt, dem knirscht morgen mit den Zähnen oder so. Oder die Schweine von heute sind die Koteletts von morgen. Also wer hat sich das eigentlich ausgedacht? In unserer Sprache, in unserer deutschen Sprache, da gibt es massenhaft Redensarten und so Weisheitssprüche und so. Da wissen wir ganz genau, wo die herkommen. Nämlich viele kommen direkt aus der Bibel. Also wenn es zum Beispiel jemand zu weit treibt und man vermutet, dass es kein gutes Ende mit dem nehmen wird, da sagen die Leute, na, es ist schon dafür gesorgt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Und diese Redewendung, die kommt aus der Bibel. Und zwar aus dem Kapitel, um das es heute geht. Daniel, Kapitel 4. Die handelnden Personen, die sind euch bereits bekannt. Ich muss es bloß immer mal vorstellen, weil ja Leute neu sind, die die letzten Tage nicht dabei gewesen sind. Also der erste, der da behandelt, ist der Nebukadnezar. Das ist der König von Babel. Ein arroganter und gottloser Träumer. Der zweite ist der Daniel. Das ist ein Ministerpräsident von Babel, jüdischer Herkunft. Ein demütiger und gottesfürchtiger Traumdeuter. Und der dritte, der hier handelt, ist Gott. Der Herr dieser traumhaften, schönen Welt. Und Nebu und Dani, die agieren so im Vordergrund. Und Gott hält sich mehr im Hintergrund auf. Hinter den Kulissen und funkt manchmal von dort aus kräftig dazwischen. Am Anfang funkt er allerdings gar nicht. Da funkeln nur die Sterne. Es ist Stille, Funkstille, stille Nacht. Der Nebu hat das Licht und seine Äuglein zugemacht und liegt in seiner Haya. Auf dem Nachttisch, da liegt seine schwere Krone. Auf seinem Magen liegt sein schweres Abendessen. Hat er wieder zu viel Kaviar gegessen und zu teuren Wein geschluckt, obwohl sein Hausarzt ihm das alles verboten hat. Naja, also unser Nebu, der dreht sich eine Weile im Bette hin und her, bis er die richtige Lage gefunden hat. Und dann fängt er an, endlich, wie wir im Deutschen sagen, zu relaxen. Fühlt sich wohl, schließt die Augen, fängt an zu schnarchen und träumt. Daniel, Kapitel 4, Abvers 7. Da stand ein Baum in der Mitte der Erde, so träumte ich, der war sehr hoch. Und er wurde groß und mächtig und seine Höhe reichte bis an den Himmel. Und er war zu sehen bis ans Ende der ganzen Erde. Sein Laub war dicht und seine Frucht reichlich und er gab Nahrung für alle. Alle Tiere des Feldes fanden Schatten unter ihm und die Vögel des Himmels saßen auf seinen Ästen und alles, was lebte, nährte sich von ihm. Das ist wirklich ein schöner Traum. Also man sollte gar nicht meinen, dass solche Leute wie Nebukadnezar solche zarten Träume haben können, solche entzückenden. Wir denken immer, solche Leute wie Nebukadnezar, also solche Machtmenschen, die träumen nur von Gewalt und irgendwelchen bösen Dingen, aber das ist ein totaler Irrtum. Die haben auch ihre romantische Ader. Und der Nebu, der ist hier auf dem Ökotrip. Der träumt von einem Baum. Und dieser Baum, der ist er natürlich selber. Also nicht wie die Putis, alt wie ein Baum möchte ich werden, sondern groß wie ein Baum möchte ich werden. Und groß bis an den Himmel. Sichtbar bis ans Ende der Erde und unter seinen Fittichen Futter für alle. Also das ist einfach herrlich. Der Nebu sieht sich in der Rolle so des baumstarken Landesvaters und seine Untertanen, das sind seine Kinderchen, denen er für Nahrung und Kleidung und Obdach sorgt, für Schutz vor inneren und äußeren Einflüssen. Und er möchte mit seinem großen väterlichen Herzen Raum für alle Kinder haben, dieser gute Mensch. Ich höre ihn richtig im Traum vor sich hin murmeln, ich liebe euch ja alle. Also ehrlich, es ist wirklich ein schöner Traum. Und Schröder kann überhaupt kein Staatsmann träumen. Ein Traum von einem Staatsmann, und der zeigt, dass der Nebo wirklich ein Traum von einem Staatsmann ist. Denn wenn auch für die Untertanen, was da an höchster Stelle geträumt wird, sich das verwirklichen würde, wäre dieser Traum äußerst angenehm. Ein Staat, der groß und stark ist, ein Vaterland, das zunimmt an Wachstum und Wohlstand und Sicherheit. Also für so ein Ideal könnte man sich als braver Bürger quasi schon immer mal ganz gut interessieren. Wir träumen doch alle von so einem Wachstumsstaat, wo der Lebensstandard ständig sich verbessert und wächst, alles immer besser, billiger, schneller und leichter geht. Wir träumen doch alle von so einem Sicherheitsstaat, wo jeder Bürger in Sicherheit leben kann. Natürlich nicht so, wie es in einem Buch mal stand, was in der DDR erschienen ist. Da ist eine Unterhaltung, da sagt einer, weißt du, was ich befürchte, wenn eines Tages unser Staat seine Einflusssphäre so weit ausbaut, dass nicht einmal mehr ein Spatz vom Himmel fällt ohne sein Wissen. Also, viel Sicherheit wollen wir, aber so viel Sicherheit, also so viel Staatssicherheit, das wollen wir natürlich nicht. Wir verlangen doch alle einen Wohlfahrtsstaat, der unsere soziale Sicherheit garantiert, der uns bei Krankheit und bei Alter versorgt, der für unser Wohlbefinden so direkt verantwortlich ist. Und bei dem sich das erfüllt, was der Norbert Blüm gesagt hat, die Renten sind sicher. Und da fangen wir selber ja jetzt schon an zu träumen. Der Nebukadnezar, dieser Traum, den er träumt, das ist unser Traum. Uns allen sozusagen aus dem Herzen geträumt. In diesem Traum, da kommt aus dem Unterbewusstsein das zum Vorschein, was im Oberbewusstsein dann sich abspielen soll. Wir haben doch diesen Traum in Deutschland geträumt bis zum Wahnsinn. Diesen Traum von einem Baum, dessen Blätter alle schützen und in der ganzen Welt dieser Baum sichtbar wird. Das war doch der Traum des deutschen Volkes, das nach der arroganten Maxime gelebt hat, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das war doch die Melodie, nach der die Deutschen 12 Jahre lang marschiert sind und gegrölt haben, bis sie Deutschland wirklich kaputt gemacht haben. Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Das war der Text des Liedes. In Deutschland war dieser Traum 1945 zu Ende. Aber in vielen Betten und Kabinetten wird dieser Traum bis heute noch von manchen geträumt. Unser Kapitel fängt an mit dem Satz, ich, Nebukadnezar, hatte Ruhe in meinem Hause und lebte zufrieden in meinem Palast. Aus der guten Ruhe heraus, da kommen solche Träume. Das war's, was der Fortschritt doch immer wieder versprochen hat. Dass unser Leben ist wie so eine Burg, in der man ein ruhiges und zufriedenes Leben führen kann. Wie so eine Burg, in der man sicher sich fühlt. So sicher, dass man gar nicht mehr um das tägliche Brot bitten muss, weil es das sowieso gibt. Wenn die Kaufhalle öffnet, sind die Brötchen da. Da wird sich nichts dran ändern. Eine sichere Burg, in der der Mensch alles und Gott gar nichts zu sagen hat. Das ist unser Traum. Und das war Nebukadnezars Traum. Aber das war nur die erste Hälfte. Jetzt geht es nämlich weiter. Jetzt kommt das, was ihn so erschreckt, dass er aus dem Bett hochfährt und wieder nach dem Daniel klingelt, der ihm schon mal einen Traum gedeutet hat und der muss nun nachts vor ihm erscheinen. Und der Daniel erscheint und ich lese ab Vers 10. Ein heiliger Wächter fuhr vom Himmel herab, der rief laut und sprach, haut den Baum um und schlagt ihm die Äste weg, streift ihm das Laub ab und zerstreut seine Frucht, dass die Tiere, die unter ihm liegen, weglaufen und die Vögel von seinen Zweigen fliehen. Doch lass den Stock mit seinen Wurzeln in der Erde bleiben. Er soll in eisernen und ehernen Ketten auf dem Felde, im Grase und unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden und soll sein Teil haben mit den Tieren am Gras auf der Erde. Und das menschliche Herz soll von ihm genommen und ein tierisches Herz ihm gegeben werden. Das ist im Rat der Wächter beschlossen und ist Gebot der Heiligen, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie geben kann, wem er will. Der Daniel hat die Fähigkeit, wenn ihm so ein Traum erzählt wird, den Traum zu deuten. Das ist eine Gabe, die ihm Gott gegeben hat. Und er sieht natürlich sofort, was hier los ist. Und er traut sich nicht gleich, mit der Sprache rauszurücken. Ist ja schließlich keine Kleinigkeit, wenn man seinem König mitteilen muss, dass er erledigt ist. Wer sowas macht, läuft ja Gefahr, dass er selber erledigt wird. Aber ein Bote Gottes, der kann auf sowas keine Rücksicht nehmen. Er muss sagen, was Gott ihm offenbart hat und Gott von ihm verlangt, wenn ihm auch die Leute deswegen den Kopf abreißen. Und deshalb reißt sich Daniel zusammen und sagt zum König: Der Baum, den du gesehen hast, der groß und kräftig wurde und dessen Höhe in den Himmel reichte und der zu sehen war auf der ganzen Erde, dessen Laub dicht und dessen Frucht reichlich war, sodass er Nahrung für alle gab, unter dem die Tiere des Feldes wohnten und auf dessen Ästen die Vögel des Himmels saßen. Das bist du, König, der du so groß und mächtig bist. Denn deine Macht ist groß und reicht bis an den Himmel und deine Gewalt bis ans Ende der Erde. Dass aber der König seinen heiligen Wächter gesehen hat, vom Himmel herabfahren, der sagte: Haut den Baum um und zerstört ihn und so weiter, kommt der ganze Traum nochmal. Man wird dich, das bedeutet er, aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du musst bei den Tieren des Feldes bleiben und man wird dich Gras fressen lassen wie die Rinder und du wirst unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden, bis du erkennst, dass der höchste Gewalt über die Königreiche der Menschen gibt, wem er will. Vielleicht hat der Nebukadnezar gedacht, sein Leben würde immer im gleichen Rhythmus weiterlaufen. Und jetzt kommt eine Situation, wo ihm gesagt wird, es ist eben dafür gesorgt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Und das ist von Gott schon dafür gesorgt, dass die Überheblichkeit des Menschen nicht ins Unendliche steigt. Und nachdem wir zum Beispiel 1945 schon einmal erlebt haben, ein Gericht Gottes über unser Volk, da haben wir ja dann später noch einmal erleben müssen, wie eine ganze Staatswesen zusammenkrachte und wie so eine Seifenblase geplatzt ist. Gott passt auf, dass die Arroganzballons der Geschichte nicht unendlich hochsteigen. Und er schickt immer wieder seine Boten, die Menschen auf das Gericht, auf das kommende Ende aufmerksam machen. Und so ein Bote war Daniel. Und so ein Bote ist jeder Prediger. Und so einer bin ich auch. Seit ich Prediger geworden bin, habe ich immer wieder darüber geredet, dass es ein jüngstes Gericht geben wird. Ihr müsst alle nochmal vor Gott erscheinen und über euer Leben Rechenschaft ablegen, was ihr gemacht und was ihr nicht gemacht habt. Die Bibel sagt, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach kommt das Gericht. Es steht nicht da, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und dann geht es 1,5 Meter tiefer oder hast du deine Ruhe in alle Ewigkeit. Nein! Nach dem Tode kommt das Gericht. Und es ist nicht egal, was du glaubst und wie du lebst, sondern was du glaubst und wie du lebst, das entscheidet über dein ewiges Schicksal. Es liegt vor dir ja nicht nur das Leben, es liegt vor dir nicht nur das Sterben, vor dir liegt noch die Ewigkeit. Vergiss das mal bitte nicht. Entweder du verbringst die Ewigkeit dann mit Gott, und das ist der Himmel, oder du verbringst sie ohne Gott, und das ist die Hölle. Und du entscheidest selber, wo du am Ende landen wirst, durch dein Leben. Ob du weiter nach deinem Kopf lebst, oder ob du dich nach dem Willen Gottes richten willst. Das ist der entscheidende Punkt. Und ich muss dir sagen, wenn du Gott nicht die Ehre gibst, da verfällst du dem Gericht und landest in der Hölle. Der Daniel, der hat aber damals nicht nur das Gericht gepredigt, sondern der hat auch die Gnade Gottes gepredigt. Vers 23. Da steht, wenn aber gesagt wurde, man soll dennoch den Stock des Baumes mit seinen Wurzeln übrig lassen, das bedeutet, dein Königreich soll dir erhalten bleiben, sobald du erkannt hast, dass der Himmel die Gewalt hat. Es gibt also noch eine Hoffnung. Und obwohl der Nebukadnezar wirklich so ein hoffnungsloser Fall gewesen ist, der war doch ein unendlicher Bösewicht, der wahnsinnig schreckliche Dinge getan hat, gibt es selbst für den noch eine Hoffnung. Gott ist ja nicht daran interessiert, dass irgendein Mensch in die Hölle kommt. In der Bibel, da steht seine Willenserklärung und die heißt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Gott will dich retten vor der Verdammnis. Und deshalb hat er einen Retter geschickt, das ist sein Sohn Jesus, der wie so ein Verbrecher am Kreuz gestorben ist. Aber nicht, weil er irgendwas verbrochen hat, sondern weil du was verbrochen hast. Weil du gesündigt hast, weil du Gott nicht die Ehre gegeben hast. Die Strafe, die eigentlich dich hätte treffen müssen, hat Jesus getroffen. Und damit ist deine Schuld bezahlt. Und wenn du dieses Geschenk der Vergebung annimmst, dann kann Gott dich im kommenden Gericht nicht noch einmal bestrafen. Und dann bist du frei. Dann bist du Gott recht. Dann bist du gerechtfertigt. Das kommt also alles darauf an, dass du die Vergebung annimmst, dass du Jesus als deinen Retter annimmst, der dir deine Schuld vergibt. Und sobald du das erkennst, dass es einen Gott im Himmel gibt, dass du vor diesem Gott schuldig bist, und sobald du anerkennst, dass er deine Schuld dir abgenommen hat, da kommt dein Leben in Ordnung. So sagt der Daniel dem Nebukadnezar. Dein Leben kommt wieder in Ordnung, sobald du erkannt hast, dass der Himmel die Gewalt hat. Der Nebu, der soll seinen stolzen Traum aufgeben, dass er der King wäre, dass er der Boss der Welt ist, dass alle Welt ihm gehorchen muss und er machen kann, was er will. Er soll endlich mal die Wirklichkeit anerkennen und die Wirklichkeit, die Realität, die ist so, Gott ist oben und der Mensch ist unten. Und Gott setzt die Maßstäbe und der Mensch hat sich danach zu richten. Gott gibt das Leben und der Mensch muss ihm die Ehre geben. Das ist die Botschaft, die Daniel dem Nebukadnezar bringt. Und nachdem er seinen Auftrag erledigt hat, da hängt der Daniel noch eine persönliche Bemerkung mit dran. So eine Art seelsorgerliche Bemerkung. Und er sagt, darum, mein König, lass dir mal meinen Rat gefallen. Und mach dich los und ledig von deinen Sünden. Durch Gerechtigkeit und von deiner Missetat, durch Wohltat an den Armen, so wird es dir lange wohl ergehen. Und das ist der gleiche Rat, den ich auch dir geben möchte. Mach dich los von deinen Sünden. Hör doch endlich mal auf, die Gebote Gottes zu übertreten. Und seinen Willen mit deinen Füßen zu treten. In der Bibel steht, es ist dir gesagt, Mensch, was gut und böse ist, nämlich was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Ob du Christ bist oder nicht, du weißt doch ganz genau in deinem Herzen, was Gott von dir verlangt. Du weißt das doch. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht klauen. Es ist die größte Illusion des Menschen, wenn einer denkt, er könnte glücklich werden, ohne die Beachtung der Gebote. Bilde dir doch nicht ein, du würdest glücklich werden, solange du auch noch gegen ein einziges der Gebote Gottes verstößt. Sünde, die macht ja manchmal Spaß, vor allem am Anfang. Aber froh macht sie nie. Sie macht dein Verhältnis zu Gott kaputt. Sie macht dein Verhältnis zu den Mitmenschen kaputt. Sie macht dich selber kaputt. Und dein gutes Gewissen und deinen inneren Frieden. Die Sünde ist der Krebsschaden deines Lebens. Und du irrst dich, wenn du denkst, das Glück liegt jenseits der 10 Gebote. Wo sind denn die Menschen, die ohne Gott so glücklich sind? Sieh dir doch mal die Gesichter der Menschen an. Wage es doch einmal, der Wahrheit ins Angesicht zu gucken. Dein Leben im Spiegel von Gottes Geboten zu betrachten. Bist du denn glücklich mit deinen Lügen, mit denen du dich durchschummelst in deiner Klasse und deinem Freundeskreis und in deiner Ehe? Bist du wirklich glücklich mit einem Ehebruch? Ich habe schon massenhaft Menschen kennengelernt, die so im Ehebruch gelebt haben. Die haben die große Freiheit und die Toleranz gepriesen. Aber ich habe noch keinen gelernt, der dabei wirklich glücklich geworden wäre. Der Billy Graham, der hat mal gesagt, ich habe auf meinen Reisen in der ganzen Welt nach glücklichen und zufriedenen Menschen gesucht. Gefunden habe ich sie nur da, wo man Jesus Christus persönlich und entschieden angenommen hatte. Ich bin zwar noch nicht so weit in der Welt rumgekommen wie der gute Onkel Billy, aber ich bin in meinem Leben zu der gleichen Erkenntnis gekommen. Die glücklichsten Menschen, die ich kenne, das sind Christen, bekehrte, für Jesus entschiedene Christen. Nicht etwa, dass sie keine Probleme hätten und dass es denen in jeder Hinsicht nur gut ginge. Nee, ganz im Gegenteil. Aber die gehen mit Jesus und sind dadurch glücklich. Und deswegen rate ich dir, mach dich los von deinen Sünden. Bekenne Gott deine Schuld. Kehr um von deinem falschen Weg. Und ich rate dir zweitens, verschieb deine Bekehrung nicht auf morgen, sondern komm heute zu Gott, wenn du es noch nicht getan hast. Das ist ein ganz fauler Trick vom Teufel, dir einzureden, damit könntest du noch eine ganze Weile warten. Du müsstest noch drüber nachdenken und man darf ja nichts überstürzt tun und so. Als der Teufel dich damals zu einer Sünde verführt hat, da hattest du es eiliger. Da konntest du gar nicht schnell genug ins fremde Bett stürzen. Da hast du keine Sekunde gezögert, um irgendeine dumme Tat zu begehen. Da hast du keinen Moment nachgedacht, als du irgendwas Schlechtes über einen anderen Menschen überzählt hast. Wenn es darum geht zu sündigen, da wird nicht lange überlegt. Aber wenn es darum geht, eine Lüge zu machen und eine Dummheit und so, da sind wir schnell dabei. Aber wenn es darum geht, nicht mehr zu lügen und nicht mehr zu sündigen, da wird gezögert und gezaudert und überlegt und diskutiert, ob und wie und was. Wenn du heute Abend erkannt hast, dass du vor Gott schuldig geworden bist, dann komm heute Abend zu Gott. Und lass diesen Tag nicht zu Ende gehen, ohne dein Leben in Ordnung gebracht zu haben. Ich rechne damit, dass einige von euch diesen Rat annehmen werden. Mach dich los von deinen Sünden. Und dann wärst du noch heute Abend den Druck los, der bisher auf deinem Leben gelegen hat. Und kannst endlich wieder mal frei und ohne Sorgen dich in dein Bett legen und schlafen. Mit einem guten Gewissen. Und kannst den Mitmenschen, die du bisher belogen hast, wieder gerade in die Augen sehen. Aber ich rechne auch damit, dass manche den Rat eben nicht annehmen. Du lebst vielleicht weiter, als wärst du heute Abend gar nicht hier gewesen. Als hätte ich das gar nicht gehört, was ich gesagt habe. Als hätte ich dir nicht geraten. Lass deine Sünden los. So war es bei Nebukadnezar. Der dachte überhaupt nicht dran, sich zu bekehren. Und den Rat von Daniel zu befolgen, im Gegenteil. Der sagt, was heißt denn hier Sünde? Was ist das überhaupt für ein Gerede? Was ist das überhaupt für ein altmodischer Ausdruck? Für eine altmodische Angelegenheit? Ich soll mich ändern, bekehren. Ich, Nebukadnezar. Niemals, das ist alles frommes Gesülze und ich will damit nichts zu tun haben. Von wegen, mach dich los von deinen Sünden. Im Gegenteil, jetzt macht der Nebel noch richtig einen drauf. Und jetzt haut er erst recht auf die Pauke. Und er ist völlig davon überzeugt, dass der Daniel nicht recht hatte mit seinem Rat. Und dass die ganze Traumdeutung falsch ist. Denn es passiert ihm nichts. Der Nebo lebt völlig weiter. In seinem Größenwahn, er wäre der Größte. Und Gott lässt ihn leben. Einen Tag und noch einen Tag, eine ganze Woche und noch eine Woche, ein Jahr lang. Gott hat Geduld. Und wenn er sein angekündigtes Gericht aufschiebt, dann nur aus Gnade, um den Menschen noch eine Chance zur Umkehr zu geben. Aber eines Tages, da ist auch bei Gott die Gnadenzeit zu Ende. Und dann macht Gott seine Gerichtsandrohung eines Tages wahr. Und eines Tages, da steht der Nebu auf dem Dach seines Palastes und guckt von da oben runter auf die große Stadt Babel. Und da sagt er, das ist das große Babel, das ich erbaut habe, zur Königsstadt, durch meine große Macht, zur Ehren meiner Herrlichkeit. Ehe noch der König diese Worte ausgeredet hatte, kam eine Stimme vom Himmel, dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königreich ist dir genommen. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen, und du sollst bei den Tieren des Feldes bleiben. Und im gleichen Augenblick wurde das Wort erfüllt an Nebukadnezar. Und er wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen. Er fraß Gras wie die Rinder. Und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und wurde nass, bis seine Haare wuchsen so groß wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelklauen wurden. Mit anderen Worten, der Nebu, der ist in seiner Überheblichkeit übergeschnappt. Der ist in seinem Größenwahn wahnsinnig geworden. Und er wurde aus der menschlichen Gesellschaft ausgestoßen, wie man das eben mit Wahnsinnigen macht. Die kommen eben in die Nervenklinik oder ins Irrenhaus. Nebu wird ausgeschlossen. Und er lebt, benimmt sich wie ein Vieh. Kriecht auf allen Vieren rum und frisst wie ein Vieh. Das ist ein trauriger Anblick und das ist ein trauriges Beispiel. Für die Wahrheit des Satzes, ohne Divinität wird die Humanität zur Bestialität. Und das heißt auf Deutsch, ohne Gott wird der Mensch zum Vieh. Das ist traurig, wie tief ein Mensch sinken kann. Und es ist schrecklich, wie mancher Mensch gedemütigt werden muss, bis er so weit ist, dass er sich bekehrt. Und es ist herrlich, wenn ein gefallener Mensch, ein Sünder, sich bekehrt. Und das wird am Schluss auch noch erzählt. Es steht ja in der Bibel drin, dass Gott nicht den Tod des Sünders will, sondern dass er sich bekehrt und dass er lebt. Und bei manchen Menschen, da scheint das nicht anders zu gehen, als dass die erstmal ganz runter müssen. Und der Nebu, der muss ganz runter, vom Königsthron runter bis auf die Erde. Und jetzt ist er ganz unten, viele Jahre lang. Mit dem Gesicht niedergedrückt zur Erde. Hat Depressionen und was weiß ich alles. Und dann tritt eine Wende ein. Nämlich als er mal sein Gesicht aufhebt zum Himmel. Als er aufhört, nur auf die Erde, auf sein Elend und seine Depressionen und Krankheiten und alles zu starren. Sondern als er mal zum Himmel aufsieht. Als er also mit anderen Worten endlich mal Gott die Ehre gibt. Und ihn über sich anerkennt. Vers 31, da steht, nach dieser Zeit hob ich, er berichtet das nämlich selber, Nebukadnezar, meine Augen auf zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder und ich lobte den Höchsten. Der Mann kommt zu Verstand in dem Moment, wo er an Gott glaubt. Der Glaube an Gott hat ihn wieder vernünftig gemacht. Glaube an Gott ist das Vernünftigste, was es geben kann. Und vernünftig ist der Mensch, wenn er für die Wirklichkeit einen Blick hat, wenn er die Wirklichkeit realistisch wahrnimmt. Und die Wirklichkeit ist, Gott ist oben, von dem ist alles abhängig und der Mensch ist unten und er muss das tun, was Gott ihm sagt. Und wenn man so lebt, ist die Welt in Ordnung. Wenn man das aber umdreht und Gott auf die den Menschen auf die oberste Stelle setzt und nicht Gott, da wird die Welt verrückt. Der Pater Braun, den wir alle aus dem Krimi kennen, der hat gesagt, das Erste, was ihr verliert, wenn ihr nicht mehr an Gott glaubt, das ist euer gesunder Menschenverstand. Seit er ein richtiges Verhältnis hat, zu der höchsten Macht, die es gibt. Da ist er nicht mehr verrückt, sondern da ist sein Weltbild und seine Welt und sein Leben in Ordnung. Er wird wieder ein Mensch. Er wird sogar wieder als König eingesetzt. Und er kann jetzt sagen, darum lobe, ehre und preise ich Nebukadnezar, den Gott des Himmels. Denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Werke sind richtig. Und wer stolz ist, den kann er demütigen. Ich habe euch an dem letzten Abend viel Negatives über den Nebukadnezar erzählt. Und der ist ja auch wirklich ein ekelhafter Mensch gewesen. Also es war ja alles so. Und umso mehr freue ich mich, dass ich euch heute erzählen kann, dass sich der olle Nebu bekehrt hat. Dieses alte Ekel ist ein normaler Mensch geworden, ein Christenmensch, der sich dem Höchsten anvertraut. Wenn dieses alte Tyrannenherz sich schließlich am Ende doch noch für Gott öffnen konnte, da besteht noch Hoffnung für jeden anderen in dieser Welt, auch unter euch. Gott hat nicht nur dafür gesorgt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Gott hat auch dafür gesorgt, dass jeder, der umgefallen ist, wenn er zum Himmel aufsieht, wieder leben kann. Und das gilt auch für dich. Du kannst wieder einen neuen Lebensabschnitt anfangen. Egal wer du bist und was du gemacht hast. Und ich sage dir, das ist niemand anderes als der Teufel, der dir jetzt einreden will, na, auf dich würde das alles gar nicht zutreffen, weil du hier neu bist oder weil du alt bist. Ich will mal ein Wort sagen zu den Älteren. Das wäre doch die Krönung deines langen Menschenlebens, wenn du jetzt, wo du kurz vor dem Turm der Ewigkeit stehst, mal rein Tisch machst, deine Schuld bekennst, dir vergeben lässt und mit einem reinen Gewissen durch das Tor des Todes marschieren kannst in die Ewigkeit. Ich will aber was zu den Jungen sagen. Die jüngeren Menschen, die sagen ja immer, ja gut, mag ja alles sein, schön und gut, aber ich habe ja noch Zeit, ich bin ja jung. Warum soll ich mich jetzt schon bekehren? Ich habe ja noch Zeit. Ja, wie lange habt ihr denn noch Zeit? Ein Jahr? Oder ein Jahrzehnt? ich bin absoluter Jazz-Fan. Unterhalte ich mir die Jazz-Zeitung, die deutsche Zeitschrift, und da habe ich mal ein Interview drin gelesen mit einem jungen Musiker. Der Michael Petrucciani war Krüppel und so weiter, will ich jetzt nicht alles schildern. Jedenfalls ein bedeutender Pianist. Und der wurde interviewt und da hat er nun alles Mögliche, wurde Fragen beantwortet. Und die Reporterin, die hat ihn nicht nur nach der Vergangenheit gefragt, sondern auch nach der Zukunft. Also Frage, Herr Petrucciani, was wollen Sie noch alles machen? Und da hat er angefangen aufzuzählen, was er alles noch machen will. Die und die CD und das Konzerte geben da und da und mit dem Musiker spielen. Ein Zeug hat er alles aufgezählt. Da hat er den unterbrochen, hat er gesagt, Herr Petrucciani, wann wollen Sie denn das alles machen? Da hat er gesagt, ich bin doch noch jung, ich habe doch noch Zeit. Als ich diesen Satz las, da war er schon eine ganze Weile unter der Erde. Da war er schon beerdigt worden. Der hatte gedacht, dass er noch Zeit hat. Aber er hatte nicht bedacht, dass die Zeituhr im Himmel geregelt wird. Und seine Zeit war abgelaufen. Und so geht es vielen Leuten, die denken, sie haben noch Zeit. Nicht alle Musiker haben so gedacht wie der, Petrucciani. Ich habe gelesen, die Melanie Thornton, die hat ein Konzert in Leipzig gegeben vor 40.000 Fans und hat auch ein Interview gegeben und da hat die einen ganz bedeutenden Satz gesagt. Die hat nämlich gesagt, ich lebe jeden Tag so, dass es, als ob es mein letzter wäre. Und da ist sie ins Flugzeug gestiegen und abgeflogen nach Zürich. Und vor der Landung in Zürich ist das Flugzeug zerschellt. Ich lebe jeden Tag so, als dass es mein letzter sein könnte. Die war vorbereitet. Und die Frage ist, ob du das auch bist. Bist du denn vorbereitet? Ich bin mal in Berlin gewesen, so kurz vor Weihnachten. Haben wir eine Sitzung gehabt. Und so 16:30 rum ging es nach Hause. Sind wir rausgefahren auf die große Ausfallstraße. Ich weiß nicht, Wolfgang, ob du dabei warst oder Willi, du warst vielleicht auch dabei. Ich weiß das nicht mehr. Jedenfalls, wir saßen im Auto drin, haben uns noch unterhalten. Und da fuhr einer mit Blaulicht an uns vorbei und noch ein paar. Das hat uns gar nicht interessiert. Wir haben uns unterhalten. Aber auf einmal wurden wir an den Straßenrand gedrängt und ein Fahrzeug nach dem anderen, Feuerwehr, Mannschaftswagen, Einsatzwagen, Notärzte, rasten an uns vorbei. Und wir hatten keine Ahnung, was da vor uns auf der Straße oder wo passiert war. Uns war nur eins klar, das handelt sich um irgendein großes Unglück. Das haben wir geschlossen aus den vielen Hilfsmannschaften, die dahin losrasten. Und viel später, als wir dann nach Hause kamen, früh irgendwann umgeleitet wurden und so, da haben wir dann erfahren, da ist ein Flugzeug abgestürzt, es war ein paar Tage vor Weihnachten, da waren viele junge Leute drin, die ihren Weihnachtsurlaub verbringen wollten. Und das Flugzeug ist zerschellt. Auf den Schönefelder Flughafen. Manche Leute, mit denen man so Gespräche führt oder die so eine Predigt hören, die sagen, ich weiß einfach nicht, wovon ihr dauernd redet, von Sünde und zwischen Gefahren und was. Ich lebe ganz anständig, ich habe gar keine Sünde, was ist denn das überhaupt? Ich tue ja nichts Böses und so. Also solchen Leuten sage ich immer, da musst du mal das Kreuz angucken. Genau wie ich aus der riesen Einsatztruppe, die da losfuhr, geschlossen habe, das ist ein ganz großer Unfall gewesen. Kannst du nämlich, wenn du das Kreuz dir anguckst, schließen, wie gefährlich deine Situation ist. Diesen Einsatz musste Gott machen. Der musste seinen Sohn auf die Erde schicken und ein Mensch werden lassen. Der musste sich kreuzigen lassen und peitschen lassen und was weiß ich, also was alles erduldet hat. Deinetwegen. So groß ist deine Sünde, dass der Sohn Gottes dafür sterben musste. Stell dir mal diesen Preis vor. Und du kannst gleichzeitig nicht nur die Größe deiner Sünde erkennen, wenn du das Kreuz anguckst, sondern da siehst du auch die Größe der Liebe Gottes. Dass er sich das hat kosten lassen, das Leben seines eigenen Sohnes, das hat Gott für sich eingesetzt. Und das hat Jesus freiwillig getan. Er hat es getan für dich. Das ist die Liebe Gottes. Ich stehe heute Abend nicht vor euch als ein Bittsteller, sondern ich stehe vor euch heute als ein Bote Gottes, der dir eine Forderung zu überbringen hat, eine Herausforderung, eine Aufforderung. Das ist vielleicht die größte Herausforderung, die dir im ganzen Leben passieren kann. Dass einer, der tot war, der gesagt hat, ich war tot, aber ich lebe, dass der zu dir sagt, und du sollst auch leben. Und wenn du mir nachfolgst, dann wird dein Leben genügen und du wirst es noch in der Ewigkeit bei mir feiern können. Und wenn du diese Herausforderung annehmen willst und jetzt dir sagst, gut, das mache ich. Ich trenne mich von meinen Sünden und versuche mit Jesus ein Leben zu führen, wo ich das alles nicht mehr nötig habe. Diese ganze Heuchelei und Betrug und was es alles ist. Dann kannst du es, wenn du willst, haben. Und ich will dir sagen, wie du es machen kannst, dass du mit Jesus in Verbindung kommst, wenn du es noch nicht bist. Eben, indem du zu dem Kreuz hier kommst. Der Wolfram wird gleich ein Lied spielen. Und wenn das Lied anfängt, werden die Kameras ausgeschaltet. Und da kannst du hier vorkommen, vor das Kreuz. Das sind ja nur ein paar Schritte. Mit denen du deutlich machst, ich mache den alten Stil nicht mehr weiter mit, sondern ich will jetzt ein neues Leben anfangen. Und ich nehme mir Jesus als Orientierungspunkt, als das Ziel meines Lebens. Und wenn du hier nach vorne kommst, dann bleibe ich hier stehen. Deinetwegen, weil ich dir helfen will. Denn wenn du hier vorne stehst, dann wirst du übrigens nicht alleine stehen, da stellen sich Mitarbeiter zu dir, die dann später mit dir noch sprechen werden. Sondern ich will dir helfen zu beten. Wir wollen ja dann den lebendigen, gegenwärtigen Christus anbeten. Und damit du dir nicht selber was Gebet einfallen lassen musst oder was, da bleibe ich jetzt hier stehen. Warte auf dich und da spreche ich dir, wenn du hier bist, ein paar Sätze vor, die du mir nachsprichst. Und da beten wir den auferstandenen Jesus an. Und das ist der entscheidende Schritt in das neue Leben.